Beziehungsweise, ihr könnt es hier vorne sehen, so lautet unsere aktuelle Predigtreihe. Wir wollen weiser, weise werden in Beziehungsfragen. Und das hängen wir an einen Lebenszyklus an oder an einen Beziehungszyklus von der Sehnsucht, von der erwachenden Sehnsucht, einen Partner, eine Partnerin bekommen zu können, von dem Finden einer wahren, guten Partnerschaft bis hin zu Ehe und Familie und dann am Ende aber auch diese Lebensphase, wo es so schön heißt, die Kinder sind aus dem Haus, der Hund ist tot, das Leben fängt nochmal neu an. In der Phase sind gerade meine Frau und ich. Ja, da wollen wir uns also mit hineinnehmen. Mein Kollege, der Erich, hat letzten Sonntag über die spannende Einstiegsfrage gepredigt. Wer sucht, der findet. Was aber, wenn nicht? Über die Sehnsucht nach Partnerschaft, über Unerfülltes und Erfülltes. Und wir hatten ein bewegendes Interview von der Barbara Endell dazu. Wer das gerne nachhören möchte, den empfehle ich einfach auf unsere Homepage zu gehen und dort diesen Gottesdienst nachzuverfolgen. Es lohnt sich. Heute haben wir die zentrale Frage, wer passt zu mir? Und ich muss zu Beginn gleich etwas gestehen. Eigentlich sollte Jörg Berger heute, ich sehe ihn, hier sitzt der Jörg, sei gegrüßt. Eigentlich solltest du jetzt hier vorne stehen, nicht wahr? Gell? Ja, er ist Psycho- und Paartherapeut, Mitglied unserer Gemeinde, schon lange dabei. Und er hat auch ein viel beachtetes Buch geschrieben, das genau zu diesem Thema passt. Ihr könnt es hier vorne sehen. Das Thema lautet den Titel, den Partner fürs Leben finden, beziehungsfähig werden und klug wählen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier vorne stehe. Aber das hat damit zu tun, ich kann das Buch wirklich wärmstens empfehlen, es hat damit zu tun, weil es so gekommen ist, dass der Jörg aus beruflichen und zeitlichen Gründen jetzt dem nicht nachkommen konnte, heute diese Predigt hier zu halten. Aber ich möchte das Buch wirklich wärmstens empfehlen, wenn euch das auf dem Herzen liegt, dann der Jörg ist da und da könnt ihr dieses Buch beziehen. So kam das Thema dann zu mir und ich habe es meiner Frau erzählt und ich habe gesagt, Schatz, jetzt liegt es an mir, über das Thema zu predigen, wer passt zu mir? Und mir ist etwas unwohl dabei, habe ich zu ihr gesagt und das hat damit zu tun, weil ich dieses Thema vor 40 Jahren durchbuchstabiert habe. Das heißt, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das hört sich an wie aus der Steinzeit. Und was erschwerend dazu kommt, seitdem hat sich diese Frage für mich persönlich gar nicht mehr gestellt. Und wisst ihr die Antwort von meiner Frau? Sie hat gesagt, kurz und trocken, und ich finde ein bisschen mit einem scharfen Unterton, hat sie gesagt, das ist doch gut so, dass sich die Frage dir nicht mehr gestellt hat in den letzten 40 Jahren. Hat sie natürlich recht, nicht? Ja, so ist es mir ergangen. Wie ergeht es dir mit diesem Thema heute Morgen? Gehst du so ganz nüchtern dran und sagst, das Thema ist im Grunde so für mich durch, aber halt mal, ich habe ja noch Kinder und ach, Enkelkinder sind ja auch schon unterwegs. Vielleicht ist das etwas, was ich meinen Kindern oder heute dabei, was ich meinen Enkelkindern vielleicht noch mit auf den Weg geben kann. Dann sei aufmerksam dabei. Ich bin übrigens jedes Mal beim Gottesdienst, auch wenn das Thema mich nicht persönlich anspricht, fände ich schön, wenn wir in diese Haltung kommen, Herr, hier bin ich, rede du zu mir. Egal welches Thema wir hier behandeln, welche Bibelstelle. Und dann glaube ich, dass Gott immer zu einem spricht und man mit etwas nach Hause geht, wo ich sage, hier hat Gott mich erreicht und zu mir gesprochen. Also seid aufmerksam dabei. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich bin dankbar erfüllt, wenn ich an dieses Thema denke, nicht? Ich habe genau die bekommen, die zu mir passt und wir haben uns gefunden. Dann sei Gott dankbar dafür und feiere heute ein Erntedankfest der Beziehung. Und freue dich an dem, was Gott an guten Früchte durch deinen Partner oder Partnerin in die Beziehung gelegt hat. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich bin enttäuscht. Nach all den Jahren, heute passt es einfach nicht mehr so gut zusammen, wie wir unterwegs sind. Oder du sagst dir, wenn ich ehrlich bin, ich bin schon mehrfach gescheitert. Passt überhaupt jemand zu mir oder neu zu mir? Wichtige Fragen, oder? Vielleicht bist du voller Sehnsucht, wenn ich nur wüsste, wer und wie. Vielleicht erwartungsvoll, genau das erhoffe ich mir. Und vielleicht bekomme ich heute Morgen den entscheidenden Wink, um zu wissen, wer oder überhaupt wie es gelingen kann, wer zu mir passt. Aber ich kann mich auch mal andersrum fragen, zu wem passe ich denn? Wie dem auch sei, ich möchte uns heute Morgen einladen zu einer kleinen Reise. Zu einer kleinen Reise zu dem Geheimnis der Partnerwahl. Und das soll uns beschäftigen. Aber gleichzeitig möchten wir den Bogen auch weiten, dass wir allgemeingültige, geistliche, gute Schlüsse und Wahrheiten mit auf den Weg geben, auch in andere Beziehungsfelder hinein, die jetzt nicht nur ganz explizit mit der Partnerschaftswahl zu tun haben. Versuchen wir, diesen Spagat miteinander hinzubekommen. Was erwartet uns auf dieser kleinen Reise? Ich zeige es euch hier vorne auf dem Bild. Die Buchempfehlung, die ist schon geschehen. Die biblischen Impulse, die werdet ihr gleich bekommen. Da wollen wir Grundlegendes aus der Bibel, Gedanken aus dem Wort Gottes, das sehr aktuell ist bis in die heutige Zeit, teilen zu diesem Thema. Dann freue ich mich besonders auf ein Interview. Auf ein Interview aus einer Familie mit zwei Generationen. Die werden hier vorne dann aus ihrem ganz persönlichen Leben berichten, wie sie das aus unterschiedlichen Generationen erlebt haben, den passenden für ihr Leben zu finden. Und ganz am Ende noch gibt es nur noch einen seelsorgerlichen Gedanken, der möge einfach dann euch wertvoll werden für eure ganz persönliche Situation. Steigen wir also mit den biblischen Impulsen ein. Und vielleicht kennen viele von uns diese geflügelte Aussage, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Früher dachte ich mal, das steht in der Bibel, aber dem ist nicht so, obwohl der Inhalt nicht schlecht ist. Aber wie geht denn dieser Satz eigentlich weiter? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich noch was Besseres findet. Ich glaube, das ist so das Empfinden in der heutigen Zeit, nicht? Wo sich das Standesamt befindet, um Nägel mit Köpfen zu machen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich auch Geld zur Scheidung findet. Traurige Realität, jede zweite Ehe wird geschieden. Und dann, drum prüfe, wer sich ewig findet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Ich glaube, wir wissen, wie dieser Spruch ursprünglich gedacht ist. Ob sich das Herz zum Herzen findet. Friedrich Schiller, 1799 in der Ballade Das Lied von der Glocke. Fragt mal eure Großeltern, die Urgroßeltern, wer noch hat, kann die auch mal fragen, wenn sie noch leben. Aber früher musste man dieses Gedicht mit 30 Strophen noch auswendig lernen. Mein Vater kannte noch einiges davon. Ich bin froh, dass ich in einer anderen Zeit lebe. Obwohl diese Ballade gute bürgerliche, wir würden auch sagen christliche Werte vermittelt für die damalige Zeit und die auch heute noch mitunter aktuell sind. Drum prüfe, wer sich bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Und das gilt auch für Herzen, die sich vielleicht verloren haben im Laufe der Partnerschaft. Schaffen wir es wieder, zueinander zu finden? Das gilt für Herzen, die sich verhakt haben, Herzen, die sich enttäuscht haben, Herzen, die sich vielleicht auch wieder neu finden möchten, aber nicht wissen, wie es geht. Drum prüfe, wer sich bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Gedanke, ob sich ein menschliches Herz zu einem anderen menschlichen Herzen findet, dass dieser Gedanke oder dieses Thema nicht zuallererst von einem Menschen gedacht wurde oder ins Spiel gebracht wurde, sondern von Gott selbst ins Spiel gebracht wurde, als er dabei war, den Menschen zu schaffen. Wir lesen davon schon in der Schöpfungsgeschichte. Schauen wir mal rein in Gottes Wort. Wer passt zu mir, ist also eine uralte Frage, die Gott schon bewegt hat, als er an den Menschen dachte. Gott sprach, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Und in 1. Mose 2. Ja, den nächsten Bibeltext noch dazu. Das muss 1. Mose heißen, und Entschuldigung. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. In der neueren Übersetzung. Wenn wir diese zwei Verslein aus der Schöpfungsgeschichte auf uns wirken lassen, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Und jetzt öffnen wir das Feld einmal. Mit dem nächsten Bild könnt ihr das hier vorne sehen. Der erste wichtige Gedanke, sehe dich und den anderen als Gottes Ebenbild. Und halte das fest, auch wenn es um Enttäuschungen geht. Im Psalm 8, Vers 6 heißt es, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen auf dieser Erde. mit Ehre und Würde ausgestaltet zu sein, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, als Mann und Frau. Das gibt uns unsere Würde, und zwar der Mann, dem Mann genauso wie der Frau. Und hätten wir das in unserer Kultur, auch in unserer Christenheit mehr aufrechterhalten, dass Mann und Frau gleichwertig sind, die gleiche Würde haben, wäre den Frauen vieles erspart geblieben, was sie sich in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten zurückkämpfen mussten. Es gilt es hochzuhalten auf allen Beziehungsebenen, begegnet euch als Gottes Ebenbilder. Ich sage das auch ganz bewusst in die Partnerschaftsfrage hinein, weil wir eine unserer Töchter, ich werde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hoffe, ihr entschuldigt das oder ihr findet es gut. Ich dachte, ich habe einfach von der Erfahrung her, bringe ich einfach mal so ein paar Dinge noch so ein bisschen mit rein. Eine unserer Töchter hatte einen Lebensgefährten aus dem osteuropäischen Lebenshintergrund. Zwar in Deutschland aufgewachsen, aber geprägt und in seinen Vorstellungen, vor allen Dingen in der Frage des Frauenbildes, doch sehr stark geprägt noch von seinem Elternhaus aus osteuropäischer Vergangenheit. Und das hat nicht funktioniert. Und als er das dann zuerst mit verbaler Gewalt und später mit körperlicher Gewalt durchsetzen wollte, hat unsere Tochter zum Glück die Reißleine gezogen, obwohl sie ihn geliebt hat. Und wir haben sie bei uns wieder aufgenommen, wisst ihr? Als Gottes Ebenbild einander zu begegnen, als Mann und Frau, so entscheidend. Und dann der zweite Gedanke, halte deine Sehnsucht lebendig und aufrecht. Diese Sehnsucht, dass das Herz sich zum Herzen findet und dass das Herz sich wieder zum Herzen findet. Diese Sehnsucht, dass sich Herz zu Herz findet, ist ja schon in Gottes Schöpfungshandeln impliziert. Wir lesen das nicht erst nach dem Sündenfall, dass es jetzt plötzlich aufgrund dessen, dass die Menschen nicht mehr im Paradies leben, dass es nun nötig ist, dass das Herz sich zum Herzen findet, sondern Gott merkte schon im Schöpfungshandel im Paradiese noch, dass das wichtig ist. Das heißt, diese Sehnsucht, erhalte sie dir und bleibe dabei. Aber zerbreche nicht, wenn es nicht erfüllt wird. Da möchte ich nochmal verweisen auf die Predigt von der letzten Woche. Berufe dich auf Gottes Wort. Hast du Gott schon mal an sein Wort erinnert? Herr, ich erinnere dich an diese Erkenntnis, die du damals hattest bei Adam. Du sagst, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Ich erinnere dich an diese Erkenntnis und ich berufe mich auf dein Wort. Herr, es ist nicht gut, dass ich allein bin. Oder wieder alleine bin. Oder innerlich alleine bin. Ich brauche jemanden an meiner Seite. Erfülle du dieses Wort an mir. Erfülle du dieses Wort an mir. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Ich bin nur so oft lange auf der Suche nach einem Partner. Ich habe einen Partner, aber wir haben uns innerlich verloren. Ich weiß nicht, wie das gehen kann, dass Herz und Herz zusammenfinden. Aber ich bitte dich aufgrund deiner eigenen Erkenntnis und weil ich mich auf dein Wort berufe, das aktuell ist und lebendig ist, erfülle dieses Wort an mir, in meinem Leben. Und dann vertraue neu Gottes Möglichkeiten. Die vierte Schlussfolgerung. Ich möchte euch erzählen etwas ganz aktuell, was mich sehr bewegt hat, gerade gestern. Ich denke an einen Witwer, Anfang 60. Er hat seine todkranke Frau, die ALS hatte, aufopferungsvoll bis zum Ende daheim gepflegt. Selbst gesundheitlich angeschlagen. Und als seine Frau dann verstorben war, wuchs in ihm die Sehnsucht, nochmal eine Partnerin haben zu können, für diese weitere Lebensphase. Und ich habe ihn in der Trauerzeit begleitet und wir haben dann konkrete Gebetsanliegen vereinbart. Ich nenne sie euch. Das erste war, er wünschte sich eine berufliche Veränderung, weil er einfach gemerkt hat, mit dieser Trauer, die ihn so tief getroffen hat und auch die Kraft, die das gekostet hat und weil er gesundheitlich auch angeschlagen war, er kann so in seinem Beruf nicht mehr weitermachen. Er wünscht sich mit 60 nochmal eine berufliche Veränderung. Und er wünscht sich eine Partnerin erneut, wo das Herz zum Herzen findet. Und das dritte war, er wünscht sich versöhnte Beziehungen zu den Kindern aus seiner ersten Ehe. Weil das war auch ganz schwierig in der Trauerphase, wenn der Papa jetzt nochmal eine neue Frau möchte. Eigentlich gehört doch nur die Mutter zum Papa, nicht? Das ist gar nicht so einfach in Familien das miteinander klar zu bekommen. Das war vor 4 Jahren, ihr Lieben. Und gestern, was soll ich sagen? Ich sage euch einfach das, was Gott gewirkt hat. Vertraue neu Gottes Möglichkeiten. Was Gott gewirkt hat. Gestern war die standesamtliche Trauung von ihm. Im November, ich freue mich jetzt schon drauf, darf ich die kirchliche Trauung halten. Und zwar in einer kleinen Kapelle im Schwarzwald. Dort haben sie sich einfach irgendwie gefunden und dort soll es sein. Aber die Türen waren verschlossen für diese Kapelle. Und wisst ihr, ich bin nicht der Mutigste immer wieder. Aber an dem Punkt hatte ich einfach mal Mut und habe die Sachbearbeiterin dort angesprochen, auf diesem Gutshof mit dieser Kapelle. Und ich habe ihr einfach die Geschichte von dieser Person erzählt aus den letzten 4 Jahren, was sich da so ergeben hat. Und dann hat sie die Tür geöffnet für diese Kapelle. Gott kann wirken nicht. Manchmal brauchen wir ein bisschen Mut, uns auf Gottes Möglichkeiten neu einzulassen. Und das Schöne ist, dass alle Kinder mit ihren Familien dabei sein werden. Ich erzähle euch das, weil die Familie über den Tod der ersten Frau hinaus mit viel Leid und viel Not neu zusammengefunden hat und der Witwer ein neues Eheglück gefunden hat. Ich weiß, jetzt könnt ihr sagen, das klingt wie so ein aufgebauschter Hollywood-Film für Senioren, nicht? Mit einem tollen Happy End, ich weiß es. Also ich habe mich auch gefragt, ist es zu kitschig, das hier zu erzählen? Aber es ist die Wahrheit. Es ist einfach Gottes Wirken. Ich habe es miterlebt die letzten 4 Jahre und durfte es miterleben, wie Gott hier gewirkt hat. Ich möchte euch sagen, was ich wichtig fand, dass nach diesen 4 Jahren das so ausging. Das erste war, dass dieser Mann neu den Möglichkeiten Gottes vertraut hat. Gegen alle sichtbare Realitäten und Leid und Not. Er hat neu den Möglichkeiten Gottes vertraut. Zweitens, er hat sich mit seinen Beziehungssehnsüchten Jesus neu anvertraut. Und das Dritte, er hat einen Gebetsverbündeten gesucht. Das war in dem Falle ich. Er hat einen Gebetsverbündeten gesucht. Wir haben im Grunde eine Zweierschaft gehabt über diese Zeit. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man Gebetsverbündete hat für die Herzensanliegen, die man hat. Das muss natürlich eine Vertrauensperson sein. Das möchte ich euch gerne mitgeben, aber auch ein zweites möchte ich euch mitgeben. Es ist gar nicht so leicht, das zu entdecken, wer passt denn zu mir oder wie passen wir wieder zueinander. Lest mal die Schöpfungsgeschichte mit, da Gott brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, übrigens wie den Menschen auch, hat er auch aus dem Erdboden geformt, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, genauso sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete all die Tiere und benannte sie, für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Welch traurige Aussage hier am Ende, oder? Welch frustrierendes Fazit nach einer langen Suche. Der Herr bringt alle Lebewesen, die er auch aus Erdboden geschaffen hatten, zu den Menschen, um zu schauen, wie er sie benennen würde, aber auch um zu sehen, ob da ein Lebewesen dabei ist, das zu diesem Adam passen würde. Und nach all dieser Suche, nach all diesem Ringen, wo Gott mit drin ist, er begleitet ja diese Suche, kommt dieses Fazit. Für sich selbst aber fand er, Adam, niemand, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Aber frustrierender geht's nicht. Ganz ehrlich, ist das auch in irgendeiner Form deine Erfahrung? Der du dich so um Partnerschaft abmühst, aber weit und breit ist einfach kein Land, kein Partner, keine Partnerin in Sicht oder mehr in Sicht. Und der du, ich möchte sagen, aufgepasst in deiner Ehe bist, aber feststellst, es passt nicht mehr. Wir haben uns verloren. Es passt nicht mehr. Ist das deine Erfahrung? Ist das, was unterm Strich steht? Das Gefährliche ist an dieser Erfahrung, nicht, dass man diese Erfahrung macht, das ist traurig. Aber das Gefährliche ist, was ich aus dieser Erfahrung ableite oder ableiten kann. Ich möchte euch mal ein bisschen nennen, weil die Gefahr ist, dass ich resigniert und frustriert aufgebe und mich einfach in mein Schicksal füge. Eine Gefahr. Die zweite, ich nehme einfach den Nächstbesten oder die Nächstbeste. Hauptsache, ich bleibe nicht allein. Es wird schon irgendwie gut gehen. Meistens geht es nicht irgendwie gut. Und das Dritte, ich breche aus der Ehe aus. Das kann ich innerlich machen, indem ich mich einfach innerlich von meinem Partner verabschiede. Es wird eh nichts mehr werden. Alle Versuche gescheitert. Nein, wir sind nicht gegeneinander. Wir sind ein Stück weit noch füreinander, aber wir sind, na gut, wir sind nebeneinander und wenn es ganz schlecht läuft, dann halt auseinander. Es passt nicht mehr. Und eine weitere Gefahr ist, dass ich das Gottvertrauen aufgebe. Das Gottvertrauen aufzugeben. Und dass ich in einen Selbstmitleid verfalle, das ein Stück weit berechtigt ist, weil es geht ja auch um mich und es trifft ja auch mich. Aber dann, wenn ich dann diesen Minderwert, den ich dadurch erfahre, dass ich keinen Partner finde oder dass es mit meinem Partner nicht mehr geht, diesen Minderwert, den das mit mir macht, wenn ich den pflege und wenn ich den hege, dann bin ich nicht in einem gesunden Lebenswasser unterwegs. An dieser Stelle. Wer bin ich schon? Ach, und Gott meint es eh nicht gut mit mir, sondern nur mit den anderen. Kennt ihr diese Sätze? Und das ist alles so menschlich verständlich. Das ist alles menschlich verständlich und dass wir auch so schnell negative Schlüsse ziehen aus negativen Erfahrungen, die sie sogar noch verfestigt haben. Das ist menschlich, dass wir daraus negative Schlüsse ziehen. Aber ich möchte uns Mut machen, dass wir aus negativen Erfahrungen oder Schlussfolgerungen lernen, positive Schlüsse zu ziehen, um vorwärts zu kommen aus dieser Negation heraus. Ich möchte euch einige Beispiele nennen. Wer passt zu mir? Ja, das ist nicht so einfach. Aber ich möchte dich nochmal daran erinnern, das Suchen ist ausdrücklich erlaubt und Gott sucht mit. Gott sucht mit dir, was den Lebenspartner anbelangt. Gott sucht mit dir in deiner Beziehung, dass Herz und Herz sich wiederfinden können. Den stärksten Verbündeten, den du hast, ist Gott selbst. Ist das nicht wunderbar? Gott ermutigt Adam ja geradezu. Gott brachte die Lebewesen zu ihm. Also mach dich doch neu auf die Suche, weil du in Gott einen Verbündeten hast. Stelle die Suche nicht ein. Überlege vielleicht, woran es liegt. Adam hat es dann auch erkannt. Und hüte dich vor verzweifelter Suche, das muss man jetzt auch wieder sagen. Geh mal raus aus dem Hamsterrad der Suche. Ich muss suchen, ich will finden, ich muss suchen, ich muss finden und so weiter. Geh raus aus diesem Hamsterrad der einer verzweifelten Suche. Lege einen Stopp ein, mach einen Cut. Stehe vielmehr, das wäre die nächste Schlussfolgerung, zu deinen Enttäuschungen. Ich gehe jetzt mal rein in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das heißt, in die Zeit, als meine Frau und ich zusammenfanden. Und wir hatten uns wirklich ineinander verliebt, nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach relativ kurzer Zeit, für mich viel zu kurz, meine Gefühle des Verliebtseins weg waren. Also, dass sie sich wie Luft aufgelöst haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Ich fand es irgendwie erschreckend, es hat mich verunsichert und ich wusste auch nicht mehr so richtig, wo bin ich jetzt auch dran. Und als ich es der Inge gesagt habe, war es für sie natürlich auch eine Enttäuschung. Meine Frau würde heute zu mir sagen, du denkst einfach zu viel nach. Das ist kein Wunder, dass sich schöne Gefühle verflüchten. Da ist meine Frau anders unterwegs. Nicht? Die lebt es einfach, was schön da ist. Ich mache mir immer schon wieder Gedanken und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, für uns war das Wichtige, dass wir uns das eingestanden haben. Und wir waren Mitte 20, Anfang 20 und wir haben uns ein Ehepaar gesucht, die damals so Mitte 40 waren, zu denen wir Vertrauen hatten. So eine Art geistliche Mutter, geistlicher Vater. Den haben wir uns anvertraut, mit all dem, wie es einfach war. Und die haben uns geholfen, dass wir da weiterkommen. Wisst ihr, was sie uns empfohlen haben? Die haben gesagt, Hans-Peter und Ingrid, macht mal eine Auszeit. Ehrlich, haben die gesagt, macht mal eine Auszeit. Also seht euch mal eine bestimmte Zeit lang einfach nicht. Das war so eine Art Klärungszeit oder es war eine Prüfungszeit. Und ich weiß gar nicht mal, wie lang wir auseinander waren. Für mich war es ab dem ersten Tag zu lang. Obwohl ich nicht mehr verliebt war. Aber wisst ihr, was ich in dieser Phase gemerkt habe? Meine Frau war eine tolle Frau und ist heute noch eine tolle Frau. Und ich habe gemerkt, ich könnte sie verlieren. Ich könnte sie verlieren. Wenn wir jetzt da wieder zusammenkommen, wird sie nochmal Ja zu mir sagen wollen? Oder? Ich habe gemerkt, ich könnte sie verlieren. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, sie fehlt an meiner Seite in der Auszeit. Sie fehlt mir an meiner Seite. Und ich habe eine Sehnsucht, sie zu sehen, sie zu hören, zu fragen, ihr zu begegnen. Wisst ihr, und dafür war die Auszeit gut. Und das fing aber damit an, dass wir unsere Enttäuschungen, dass wir die einander, miteinander kommuniziert haben und mit anderen, die uns weiterhelfen konnten. An dieser Stelle. Wichtig war das Eingeständnis und das Dranbleiben. Und dann das vierte, rechne mit Gottes Eingreifen. Schau mal, wie es weitergeht. Der dritte biblische Gedanke, wer passt zu mir, es funkt und passt. Schon in der Schöpfungsgeschichte lesen wir das. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe, verschloss sie wieder mit Fleisch, also beim Adam. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Lassen wir mal das beiseite, wie Gott die Frau schuf, obwohl es da viel zu sagen gäbe. Ich möchte nur sagen, das muss man im Kontext der Gottesebenbildlichkeit von Mann und Frau sehen, nicht? Also die Frau ist nicht minderwertig, weil sie aus der Rippe des Adams geschaffen wurde. Vorher hat Gott gesagt, Mann und Frau sind beide im Ebenbild Gottes geschaffen, egal auf welche Weise. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Ergebnis. Was nehmen wir da wahr? Da können wir zum einen eine Art Jubelruf wahrnehmen oder wie einen tiefen Seufzer der Erleichterung. In der guten Nachricht wird es so übersetzt, Adam freute sich und rief, endlich, sie ist es. Wunderbar, oder? Diese Übersetzung gefällt mir gut. Endlich, sie ist es. Nach dieser Suche und nach diesen Enttäuschungen, endlich, sie ist es. Das kann man auch übertragen auf bestehende Partnerschaften. Nach diesen Enttäuschungen, nach diesen Herausforderungen, sich neu zu entdecken und sagen, ja, sie ist es doch. Und sie ist es wirklich. Wir würden heute wohl sagen, es hat gefunkt, nicht? Und zum anderen nehmen wir wahr, es passt. Wörtlich ist es im Hebräischen ein Wortspiel, das hier gebracht wird. Martin Luther hat so übersetzt, darum soll sie Männin, Isha heißen, weil sie vom Mann, Ish, genommen wurde. Frau und Mann, Ish, Isha. Ein Wortspiel, das zwei Dinge zum Ausdruck bringt. Erstens, wir haben eine große Schnittmenge, Ish und Isha, und gleichzeitig haben wir was Trennendes. Sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und welche Schlüsse können wir daraus ziehen, dass es hier jetzt doch gefunkt hat und dass es passt? Ich möchte es euch hier mitgeben, ein erster Gedanke, lass Gott mal wieder machen. Wir haben schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber lass Gott mal machen. Gib deine Suche nach einem Partner oder Partnerin, gib deine Suche nach einer erneuerten Partnerschaft, in der du stehst, gib sie mal aus deiner Hand. Sage Gott mal, Herr, ich höre auf mit meinen Bemühungen. Sie kosten mich so viel Kraft, sie sind nicht von Frucht gekrönt. Ich gebe meine Suche einfach neu in deine Hände. Und ich bin offen für deine Überraschungen. Überrasche mich ganz neu. In dieser Frage der Partnerschaft, sei es, dass ich einen Partner suche, sei es, dass ich den ich habe, neu gewinnen oder finden sollte. Sei bereit, dich mal wieder neu zu verlieben. Ich weiß, die Schmetterlinge im Bauch, die kann man nicht hervorholen und die kann man auch nicht einfach durch Medikamente oder sonst irgendwelche Vitamintropfen bekommen. Die kommen halt oder sie kommen nicht. Aber oft flattern die Schmetterlinge im Baum nicht mehr, weil ich zu angstbesetzt bin. Und weil ich zu enttäuscht bin. Weil ich zu hohe Erwartungen habe. Und was weiß ich? Du weißt es in deinem Leben besser, was eine Art Schmetterlinge im Bauch verhindert. Und dann erkenne, ob es und wie es passt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Bei Adam haben wir gemerkt, er hat die große Schnittmenge wahrgenommen, Ish und Isha. Er hat aber auch das wahrgenommen, wo Gegensätze sind, die er aber bereichernd und anziehend fand. Ich möchte euch ein klein wenig noch was erzählen zu den Schnittmengen. Ich glaube, dass, also meine Erfahrung, ich glaube, dass drei Bereiche wichtig sind in diesem Bereich. Schnittmengen miteinander zu entdecken, wahrzunehmen und zu sehen, ob es passt. Die eine Schnittmenge ist im christlichen Kontext sicherlich die Frage des Glaubens und der Kultur. Ich mache es mit einem Beispiel. Ich war noch relativ junger Pastor und kommt eine junge Frau zu mir, gläubig, aus einem gläubigen Elternhaus, auch im Glauben unterwegs, aber ihr Lebensfreund will mit dem Glauben so gar nichts zu tun haben. Er hat sich gerade mal darauf verständigen lassen, dass man eine kirchliche Trauung macht. Selbst das hätte er nicht gebraucht. Und sie hat darunter gelitten und sie hat jetzt händeringend nach einem Pastor gesucht, der im Glauben steht und der den Glauben irgendwie reinbringt in diese kirchliche Trauung. Und dann haben wir so miteinander geredet und wisst ihr, manchmal habe ich dann so einen Punkt, wo ich einen Satz finde, wo ich sage, der bringt alles so auf den Punkt. Ganz selten, aber manchmal habe ich das. Ne? Und an dem Punkt hatte ich es wirklich. Bin ich Gott heute noch dankbar. Warum? Ich habe ja gesagt, du Liebe, ich wünsche dir, dass du nicht nur einen gläubigen Pfarrer hast für 2 Stunden oder wie lange ich auf eurer Hochzeit dabei sein darf, sondern dass du einen gläubigen Partner hast, weil das deine tiefe Sehnsucht ist. Sie hat sich dann einen anderen Pfarrer gesucht, der sie getraut hat mit diesem Mann. Nach ein paar Jahren ist die Ehe in die Brüche gegangen. 2 Kinder da. Glaube und Kultur. Das muss sich entwickeln. Wie groß ist hier unsere Schnittmenge? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Das zweite Bereich, der Persönlichkeit, Charakter und Prägung. Wir bringen das alle mit, eine bestimmte Persönlichkeit, einen Charakter und wir bringen eine Prägung mit. Ich war noch jüngerer Pastor, so Ende 20, erste Gemeinde, 2 aus unserer Gemeinde, mit dem einen bin ich sogar groß geworden, die wollten heiraten. So, die Frau kam von außen, mit dem bin ich groß geworden im Jugendkreis. So. Ich kannte den Bräutigam also relativ gut und ich hatte im Bauch brummeln und auch im Kopf eigentlich diese Sicht, ich müsste ihm sagen, dass sie nicht heiraten sollten, weil das passt nicht. Er war so in sich verliebt, er war so egozentrisch, heute würde man sagen, er war so narzisstisch unterwegs, dass die Frau für ihn eigentlich nur, Entschuldigung, ein Schmückwerk war an seiner Seite, wo jetzt die Lebensphase ist, wo Heirat gut ist und gut ankommt. Ich war Ende 20, habe mich nicht getraut, das auszusprechen, weil ich die Eltern gesehen habe, die Mitte 40 waren oder Ende 40 und gedacht habe, was gibt das für Turbulenzen, was gibt das für Schwierigkeiten jetzt in der Gemeinde und dann noch in diesen Familienkreis hinein. Ich habe es nicht gesagt. Und das ist das, was ich mir heute ankreide, weil ich habe dann diese Trauung gemacht und genau dasselbe ist passiert. Nach wenigen Jahren ist die Ehe geschieden, ein Kind dabei, die Frau noch ganz jung, Mitte 20, ein kleines Kind. Und dann kam die Frage, jetzt ganz ehrlich, in der christlichen Gemeinde, wo sie dann hingegangen ist, ob sie mit Mitte 20 in einer gescheiterten Ehe, ob sie überhaupt noch mal heiraten darf. Die hat noch das ganze Leben vor sich, vielleicht 50 Jahre. Und soll ich jetzt wegen einem Fehltritt, und wo ich noch nicht den Mut gefunden habe, als junger Pastor mal zu sagen, lass die Finger voneinander. Soll sie jetzt 50 Jahre lang darunter leiden müssen oder nur so leben dürfen, dass sie unverheiratet bleibt? Wisst ihr? Es ist so wichtig, dass wir uns in dieser Frage der Persönlichkeit und des Charakters und auch der Prägung verständigen und schauen, wie groß ist die Schnittmenge. Und das Dritte noch, das wären die Werte. Neben dem Glauben, Persönlichkeit, die Werte. Welche Werte bringe ich aus der Familie mit? Welche bringst du mit? Welche Werte haben wir auch im Bereich Sexualität und Erotik? Auch ein Beispiel. Pärchen. Und sie hat darauf bestanden, dass jegliche Erotik und jegliche Sexualität in die Hochzeitsnacht gehört. Also vorher gar nichts. Mich hat es allein schon menschlich etwas befremdet. Also das klappt, wenn man nicht ineinander verliebt ist, dass man keine Erotik oder keine Sexualität möchte. Also wenn ich eine Frau und einen Mann nicht anziehend finde, dann habe ich auch keine Erotik, wo ich dann sagen möchte, wie kriegen wir das miteinander hin? Und das alles immer nur unter den Deckel zu halten, ist das so gut und so? Also ich möchte nur mal sagen, ich bin dafür, dass Sexualität miteinander eins zu werden, dass das in der Ehe hineingehört, in eine verbindliche Partnerschaft, wo man sich das Ja gibt, möglichst auch vor Gott gibt und nach außen signalisiert ist, wir zwei sind tabu für andere. Da hinein, diesen Schutzraum, gehört die Sexualität, das sich eins werden miteinander. Aber ihr Lieben, Sexualität fängt doch schon vorher an mit Erotik, oder? Mit Anziehungskraft. Und da muss man miteinander überlegen, wie wollen wir den Weg miteinander gehen. Also das wurde ganz, ganz schwierig dann in der Seelsorge. Die ganze Erotik, ich glaube, Händchen halten war alles, wenn ich mich zurückerinnere. Aber kein Kuss, keine erotische Umarmung oder Berührung. Und das alles in die Hochzeitsnacht verpacken, da wird die Hochzeitsnacht überfrachtet und die Ehe auch. Mir hat mal jemand gesagt, wir waren in der Hochzeitsnacht so müde, wir haben noch ein paar Geschenke ausgepackt und das war's dann. Das andere haben wir uns für später aufgehoben, wo es ein ruhigeren, schöneren Ambiente war. Diese 3 Dinge sind so wichtig, dass ich da die Schnittmenge möglichst groß habe. Nicht im Glauben, der Kultur, in der Persönlichkeit und in den Werten. Und dann die Gegensätze. Gegensätze ziehen sich an. Und lass die stehen. Auch das ist so wichtig. Ich möchte noch ein Beispiel, dann mache ich aber Schluss. Wir haben noch das Interview. Und zwar, ich weiß nicht, wer kennt das Fernsehformat First Dates? Ihr könnt euch outen, ich gucke es auch ab und zu mal mit meiner Frau zusammen. Wir kriegen es dann immer ein bisschen in die Wolle, weil meine Frau möchte es einfach erleben, was da so kommt. Und ich beurteile immer schon und sage, das wird nichts oder das wird was und so. Und da sind wir immer so ein bisschen im Zwiespalt, nicht? Aber ein Beispiel, kommt ein Mann rein und sagt, meine Traumfrau, jetzt passt auf, sagt er, muss meine Hobbys mit mir teilen. Hört sich erstmal gut an. Aber es heißt nicht, muss meine Hobbys akzeptieren, sondern muss meine Hobbys mit mir teilen. Das heißt, ihm geht es nicht darum, welche Hobbys hätte die Traumfrau, sondern ihm geht es nur darum, dass diese Frau das mit ihm teilt, was er gerne macht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das geht nicht gut. Und am Ende sind die zwei Vögelein auch nicht zueinander geflogen. Das Herz hat nicht zum Herzen gefunden. Und das ist verständlich. Warum? Weil er seine Erwartungen reingebracht hat und das wie eine Checkliste hatte und Begegnung nicht mehr zweckfrei entstehen konnte. Ich bin so froh, dass meine Frau und ich noch in einer Zeit aufgewachsen sind, wo man sich zweckfrei begegnen konnte. Im Jugendkreis, im Chor gesungen, miteinander Freizeiten gestaltet, ins Kino gegangen, miteinander essen gegangen. Einfach miteinander unterwegs zu sein, ohne eine Checkliste zu haben. Und ich glaube, dass das, diese Erwartungshaltung, diese Checkliste, die wir heute alle so haben, dass das mit der größte Hindernisgrund ist, dass wir wissen, ob es zueinander passt oder nicht. Weil wir uns damit Begegnungsmöglichkeiten verbauen. Wenn ich mich an den weißen Socken meines Datespartners störe und sage, weil er weiße Socken heute Abend angezogen hat zum First Date, wird er nie mein Mann werden. Blend es doch mal aus mit den weißen Socken und versuch ihn einfach mal zweckfrei zu begegnen. Oder frag ihn, warum hast du heute weiße Socken angezogen? Dann seid ihr in einem konstruktiven Gespräch, wisst ihr. Also baut die Erwartungshaltung ab und lernt euch neu zu begegnen. So, es soll also funken, es soll auch passen. Wie kann das im Alltag geschehen? Da bin ich jetzt froh, dass zwei Ehepaare aus unserer Gemeindemitte sich zur Verfügung stellen, mal persönlich aus ihrem Leben zu erzählen. Und das Spannende ist, es sind zwei Generationen aus einer Familie. Und die darf ich jetzt mal nach vorne bitten, die Christina und Markus Wuttke und Katharina und Niklas Schwenkschuster. Kommt doch mal nach vorne. Ja. Wollt ihr das Mikro nehmen? Halt, ich muss mich hier. So. Ja, ich setze mich mal zwischen euch. Das hat jetzt keinen Grund, als ob es hier Spannungen gäbe und so weiter, als ob hier vermittelt werden müsste. Nein, es geht einfach darum, dann habe ich euch vier Gleichart so ein bisschen im Blickfeld an dieser Stelle. Ja, ich habe schon gesagt, das Spannende daran ist an euch, dass ihr zu einer Familie gehört, aber aus zwei Generationen. Und das ist, denke ich, eine spannende Konstellation für heute. Und ich danke euch schon mal, dass ihr euch hier zur Verfügung stellt. Ich möchte euch kurz vorstellen. Katharina ist die Tochter von der Christina und von Markus und der Niklas ist dann natürlich zwangsläufig der Schwiegersohn, genau. Ja, liebe Katharina, lieber Niklas, ihr seid noch jung, das kann man sehen, ihr seid auch jung verheiratet, aus meiner Sicht, und ihr seid bald Eltern. Herzlichen Glückwunsch, nicht? Wann ist es soweit, Katharina? Oder?
Also Mitte Februar.
Mitte Februar, also es wird ein 2023er Kind dann an dieser Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr arbeitet beide in der Gemeinde mit, beide in Musik. Und Katharina, du arbeitest noch mit mir mit in der Kleingruppenarbeit. Du versuchst, Leute zu vermitteln, dass sie in den entsprechenden Hauskreis kommen können. Du hilfst ihnen bei der Suche nach einem passenden Hauskreis. Das ist auch ein schönes Beziehungsfeld, nicht an dieser Stelle. Ja, ihr habt eure eigene Geschichte zu diesem Thema, werden wir gleich noch ein bisschen hören. Aber zuvor möchte ich euch noch kurz vorstellen. Christina und Markus Wuttke, ihr gehört wie ich auch zur Generation Babyboomer. So werden wir ja eingestuft mit all dem, was es da mit sich bringt und hat. Ihr habt erwachsene Kinder, sind alle schon aus dem Haus. Ihr freut euch natürlich auf den Nachwuchs. Enkel stellen sich ein. Ihr seid schon lange in der Gemeinde und ihr kümmert euch jetzt gerade sehr stark vom Herzen her um unsere Senioren. Ganz neu angefangen, schöner Ausflug mit dem Oldtimer-Bus. Letzten Samstag war es, glaube ich. Und ihr habt euren Garten zur Verfügung gestellt und habt den Senioren einen schönen Tag bereitet. Also dafür herzlichen Dank. Also ihr seid schon lange in der Gemeinde, ihr seid schon lange verheiratet. Darf ich kurz fragen, wie lange?
Seit 1986.
Seit 86. Markus ist gut vorbereitet. Schön. Ja, also seit 1986 und noch vor längerer Zeit habt ihr euch natürlich kennengelernt. Und natürlich wollen wir euch auch fragen, wie war das mit euch, dass ihr das wahrgenommen habt oder entdeckt habt, wir passen zusammen. Steigen wir also mal ein. Ich würde sagen, wir machen so Ladies first. Ich möchte gern zuerst Christina und Katharina fragen. Christina, ich fange mal mit dir an. Ist eine zweigeteilte Frage. Wenn du so zurückdenkst in deine Zeit, auch in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, wie bist du damals mit diesem Thema, wer passt zu mir, umgegangen? Und vielleicht noch dazu, was gab dir dann die Gewissheit, dass Markus eigentlich genau der Richtige ist?
Damit wollte ich eigentlich anfangen, dass wir auch ins letzte Jahrhundert gehören und auch in die 80er Jahre, also sehr, sehr lange her. Anfang der 80er Jahre, 1980, haben wir uns kennengelernt. Sehr jung. Ich war 15, noch. Nächsten Monat bin ich 16 geworden, Markus war 18 noch und ist dann im Juli 19 geworden. Also wir waren wirklich sehr jung. Für uns war das gut, das muss nicht immer für jeden so gut sein, sich so früh kennenzulernen. Wir haben uns auf einem Jugendtreffen kennengelernt in Augsburg. Ich habe in Braunschweig gelebt, im Norden, und Markus in Mannheim, im Süden Deutschlands. Und Markus war komplett und ist komplett anders als ich, völlig anders als ich. Und das hat mich unglaublich angezogen und fasziniert. Und diesen Mann wollte ich näher kennenlernen, diesen jungen Mann wollte ich näher kennenlernen, und das haben wir dann auch. Was war für mich wichtig bei der Entscheidung? Wieso konnte ich relativ früh sagen, ich glaube, das könnte der Richtige für mich sein, obwohl das natürlich furchtbar früh ist, mit 16, mit 19. Wenn meine Kinder zu mir gekommen wären und gesagt haben, ich habe jemanden kennengelernt, ich glaube, das ist der Richtige für mich mit 16, ich hätte wahrscheinlich gedacht, bist du dir ganz sicher? Also warum war ich mir da so sicher? Zum einen, ich habe mich ungeheuer geborgen gefühlt bei Markus. Und mir war sehr, sehr wichtig, kann ich mit diesem Menschen über alles, wirklich über alles reden, auch über Themen, die wirklich schwierig sind, und ich fühle mich dabei wohl und ich habe keine Angst davor. Kann ich wirklich komplett mein Herz vollkommen öffnen? Das habe ich sehr schnell gemerkt, das kann ich bei Markus. Und ich fühle mich unglaublich geborgen in dem Gespräch mit ihm, egal worum es ging. Und weil Markus so anders war und ist als ich, gab es natürlich auch Punkte, die mich gestört haben, die ich nicht so gut fand. Und aus irgendeinem Grund wusste ich sehr früh, warum auch immer, einen Menschen kann man nicht wirklich verändern. Das kann er nur selbst, das kann er nur mit Gottes Hilfe. Aber ich kann einen Menschen nicht ändern. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, das, was mich stört und das, was mich am allermeisten stört, kann ich damit leben, auch wenn es nie besser wird, wenn es vielleicht sogar noch schlimmer wird, kann ich dann trotzdem damit leben? Und das war für mich auch ganz, ganz wichtig bei den Überlegungen. Ist das ein Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte oder nicht?
Das behalten. Ja. Okay. Darf ich eine Frage anschließen, die wir jetzt nicht vorbereitet haben, Christina? Du kannst jetzt auch verneinen, weil ich eigentlich Befürworter bin, dass man Fragen vorher weitergibt. Was würdest du sagen, was hat euch nach dieser langen Zeit der Ehe, seit 86 verheiratet, wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr sagt, es passt heute noch?
Im Prinzip das Gleiche. Man reibt sich ja eigentlich immer an denselben Dingen. Man streitet ja eigentlich oft, weil man selbst unzufrieden ist mit irgendetwas. Man streitet sich ja oft über Kleinigkeiten. Und es sind gar nicht die Kleinigkeiten, die einen stören, sondern es sind größere Dinge. Es sind Dinge, die ich an mir selbst nicht mag, Dinge, die ich an dem anderen nicht mag. Und im Prinzip ist es das Gleiche. Kann ich den anderen so stehen lassen, wie er ist? Ich bin anderer Meinung, ich würde das anders machen, ich sehe das anders, ich finde das nicht gut. Kann ich das trotzdem stehen lassen? Und kann das der andere auch? Und kann ich aus diesem Streit hervorgehen und sagen, okay, gut, dann ist es jetzt halt so, dann bleibt es jetzt halt so, wichtig ist meine Liebe für ihn und wichtig ist seine Liebe für mich.
Ja, ich glaube, man braucht dann etwas Größeres. Nicht? Du sprichst von der Liebe.
Ja, dann, was viel bleibt, ist, genau, was man, das ist einfach trägt. Und das Wissen, ich werde sehr geliebt. Auch wenn ich anders bin, anders denke, anders handle als mein Partner. Und ich liebe, auch wenn mein Partner anders denkt, anders handelt, als ich das tun würde.
Ja, vielen Dank. Katharina, ja, du darfst gerne. Andere Zeiten, andere Sitten, sagt man so geflügelt. Du gehörst zu einer anderen Generation. Man müsste vielleicht eher sagen, andere Zeiten, andere Vorstellungen. Bei gleicher Sehnsucht, dass man ja auch den Partner fürs Leben finden möchte, so wie das bei deinen Eltern ja dann letztendlich auch war. Aber wie gesagt, in einer anderen Zeit. Ich möchte dich gerne fragen, wie bist du mit dieser Sehnsucht, den Richtigen zu finden, bei der gleichzeitigen Erwartung, es muss passen oder es soll passen, umgegangen und warum wurde es eigentlich ausgerechnet, denn Niklas? Das wollen wir doch mal wissen.
Wir sind auch sehr früh zusammengekommen, als wir beide 19 waren, also vor 9,5 Jahren. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich gar keine Beziehung, lustigerweise. Ich war erstmal mit mir selbst beschäftigt, wer bin ich, wo will ich hin? Und Niklas und ich haben uns wieder getroffen nach einer längeren Zeit und haben uns wieder kennengelernt und Gott hat es irgendwie so gelenkt, dass wir gemerkt haben, wir sind uns sehr ähnlich. Wir teilen ähnliche Werte und Ziele im Leben und das war mir eigentlich immer am wichtigsten, dass wir so einen gemeinsamen Weg bestreiten werden. Und da haben wir auch, bevor wir zusammengekommen sind, schon ganz klar gesagt, okay, so stelle ich mir mein Leben in 15 oder 35 Jahren vor. Und das hat uns sehr geholfen, auch zusammenzukommen und jetzt auch immer noch zusammen zu bleiben, immer wieder zu sprechen, wo sehen wir uns in der Zukunft und was müssen wir damit tun jetzt in der Gegenwart.
Also auch schon den Blick nach vorne in einer möglichen Partnerschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in eine Beziehung eingegangen, um zu schauen, wird es eine Ehe und nicht, ah, der ist ganz nett aussehend und kann nett Klavier spielen. Hat auch geholfen, aber wichtig war natürlich auch, was macht dieser Mensch? Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass wir den gleichen Humor teilen und da sehr viele Ähnlichkeiten haben.
Also Gleiches gesellt sich gern. Ne? Das ist da für euch auch sehr wichtig geworden. Ja, Dankeschön. Bis jetzt haben die Männer geschwiegen in dieser Runde. Das soll sich und darf sich jetzt ändern. Markus, welche Kriterien waren für dich ausschlaggebend bei dieser Frage? Passt es mit der Christina? Und vielleicht nochmal, du hast Lebenserfahrung. Worauf würdest du sagen, sollten junge Menschen in der heutigen Generation bei dieser Frage achten?
Na, es verändert sich ja die Partnersuche. In der Generation meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, da haben die Eltern noch den Partner ausgesucht. In unserer Zeit, da haben das noch die jungen Leute selbst gemacht, mit Gottvertrauen. Und in der heutigen Zeit vertraut man Algorithmen. Also das da ist ein Wandel. Die Kriterien sind ja ganz klar. Die Frau muss kleiner, jünger und klüger sein als ich. Es war noch dabei, sie muss auch schön sein. Und ja.
Ja, ein bisschen näher.
Okay.
Ja. Also sag gerade nochmal die Kriterien.
Die Kriterien waren ganz klar. Die Frau muss kleiner, jünger, klüger und schöner sein als ich. Und was ich gemacht habe in meinem Leben ist, dass Türen aufgehen oder zugehen und die Tür zu Christina ging einfach auf und die Zeit, also wir haben uns, wie Christina gesagt hat, zu Ostern in einem Jugendtreffen in Augsburg verliebt, danach haben wir uns ein paar Briefe geschrieben und zu Pfingsten bin ich nach Braunschweig gefahren und am ersten Tag dieses Besuches waren wir befreundet. Und am Tag 7 hat ihr Bruder mich gefragt, der war damals 7 Jahre alt, ob wir heiraten. Und damals war mir klar, jetzt muss ich was Vernünftiges antworten, weil Christina stand neben mir, ich darf sie ja nicht einengen. Der 7-Jährige stand vor mir, ich muss ihn ja zufriedenstellen und ich meinte, ich weiß nicht, was kommen wird, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Christina heiraten. Und an dieser Aussage hatte ich in den letzten 42 Jahren keinen Tag Zweifel dran.
Schön, sehr ein romantischer Weg. den ihr da gefunden habt. Muss man diesem 7-jährigen Jungen danken. Genau. Ja. Ja?
Ich will noch eins ergänzen zu vorhin. Wie in allen Ehen, wie in allen Partnerschaften streiten auch Markus und ich uns. Und sehr oft gehe ich dann abends ins Bett und sage, okay, gut, kannst du das bitte machen, Herr? Ich weiß jetzt hier nicht mehr, wie wir aus dieser Ecke rauskommen, in die wir uns rein manövriert haben. Kannst du das bitte machen? Und das gibt mir so viel Freiheit, mich nicht mehr zu ärgern oder nicht mehr enttäuscht zu sein, sondern zu sagen, kannst du das jetzt bitte mal machen, Herr? Und ich habe so oft erlebt, nächsten Tag, am darauffolgenden Tag, hat sich ein Gespräch ergeben, das uns wirklich weitergeholfen hat.
Okay, Dankeschön. Ja, jetzt wollen wir den Niklas noch hören. Du hast das letzte Wort in dieser Runde, lieber Niklas. Eure Ehe steht in Anfangsjahren, das haben wir schon gehört. Ihr wirkt beide sehr vertraut, so wenn man euch so in der Gemeinde erlebt. Ihr werdet Eltern, das passt alles so zusammen und wirkt rund, nicht? Aber das Leben ändert sich ja auch, euer gemeinsames Leben ändert sich, weil jetzt auch dann der Nachwuchs kommt. Sag mal, woran denkst du, wäre zu achten, wenn es morgen oder übermorgen, dass ihr sagt, morgen oder übermorgen, da passt es mit uns beiden auch noch?
Also ich habe da direkt an unseren Trauvers denken müssen, der in Hebräer 10, 28 steht. Ich glaube, naja, gut. Gebt aufeinander Acht und ermutigt einander zur Liebe und zu guten Taten. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Vers, dass wir uns sehen, dass wir einander zuhören, dass wir vielleicht zuerst zuhören, bevor wir selbst reden, dass wir schnell sind zur Vergebung, dass wir lange Geduld haben miteinander und dass wir einfach jeden Tag neu bereit sind, uns lieben zu lernen. Also es ist toll, wenn man verliebt sein kann und verliebt sein darf, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir lernen, uns zu lieben, so wie das hier auch schon mehrfach angeklungen ist. Ja, die Andersartigkeit vielleicht erstmal ja anzunehmen und zu schauen, okay, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Zukunft, auch mit Blick auf den Nachwuchs, dass man sich trotzdem bewusst Zeit füreinander nimmt, auch als Ehepaar, als Freunde. Ich schaue auf schöne 9 Jahre zurück, wo wir wirklich intensiv und viel Zeit auch miteinander hatten. Und oft ist es ja so, dass man gesagt bekommt, ach, wenn du mal anfängst zu arbeiten, dann geht das nicht mehr. Ach, wenn der Nachwuchs mal da ist, ich weiß, da kommt was auf uns zu. Aber trotzdem will ich bereit sein und will ich mich bemühen, darum mir bewusst Zeit zu nehmen füreinander. Und ja, es ist einfach jeden Tag wieder neu eine Entscheidung für den Partner, so wie ich auch jeden Tag mich neu entscheide, bewusst mit Gott zu gehen und bewusst mit Gott zu leben. Ja, genau. Und bei dem gegenseitig Ermutigen und Ermuntern gehört, glaube ich, auch dazu, dass wir uns gegenseitig ermutigen, geistlich zu wachsen und eben auch Gott einzuladen, in unsere Beziehung Gott in unser persönliches Leben einzuladen und darin auch zu wachsen.
Ja, vielen Dank. Das wirkt schon sehr reif für euch in jungen Jahren. Toll. Ja, danke für den Einblick, den ihr uns gewährt habt in eure persönliche Geschichte, aber auch in eure Familiengeschichte. Ihr werdet vielleicht nachher noch ein bisschen miteinander zu sprechen haben und so, was ihr jetzt alles so gehört habt. Ihr dürft auch gerne noch Fragen stellen danach, aber wir würden an dieser Stelle jetzt mal einen Punkt setzen. Und ich möchte als Schlussgedanke einen seelsorgerlichen Gedanken einfach weitergeben, um das abzurunden. Und zwar der Gedanke von dem vierfachen Ja. Um eine Partnerschaft zu erkennen, ob sie passt und dass es sich so entwickelt, ist es wichtig, dass man über einen Prozess ein vierfaches Ja entdeckt. Das erste Ja ist, dass ich Ja sage zu dem anderen, dass sich das bei mir entwickelt hat, dass ich den anderen höre, dass er, das hat sich bei ihm auch so entwickelt, ein Ja zu mir sagen kann, das zweite Ja. Das dritte Ja ist, dass wir ein Ja Gottes gemeinsam entdeckt haben für uns im christlichen Kontext. Und das vierte ist, dass wir noch ein Ja hören von einer Vertrauensperson, die mit uns ein Stück weit vielleicht unterwegs war in dieser Frage und in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn man seine Beziehung dann auf diesen 4 Jahren baut, hat man ein gutes Fundament, auf dem dann was Gutes wachsen kann. Drum prüfe, wer sich bindet, dass sich Herz zum Herzen findet. Amen.